da wird auf jeden Fall die Reise hingehen. Also das ist auch das Thema, das ich vorhin schon so kurz angeteasert hatte, bei dem ich wirklich dahinter sein werde, dass es ein großes Thema sein wird, nämlich das, was passiert, nachdem man auf den Button geklickt hat. Und damit meine ich jetzt nicht so dieses, wie verkaufe ich das nächste, auch wichtig, unfassbar wichtig, Buyer's Journey, aber vor allem das, was wirklich in der Auslieferung passiert. Wie wird das Ganze ausgeliefert? Wie ist dieses Produkt gestrickt? Wie sehr fühlt sich ein einzelner Kunde auch gesehen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soulpreneur Success Secrets. Heute habe ich einen unglaublichen Gast bei mir, die liebe Ramona Ochsenbauer von She Aims Higher. Faszinierender bei dir, Ramona, ist, dass dein Design, deine Sprache, deine Vibes mir voll ins Herz treffen, mich total berühren. Es ist irgendwie meine Sprache. Und dann bist du noch dazu in Costa Rica, so wow, ja, so wieder, also das sucht man ja auch so in einem Idol und Vorbild. Das Schöne bei dir ist aber, dass ich glaube, dass du ganz genau weißt, was du da machst und wieso, dass es nicht so ein Zufall ist, ja, was bei mir schon, ich sage, wow, ich ziehe die richtigen Kunden an und ich arbeite auch so mit dem Magnetismus und ich möchte das Richtige, also meine Sprache authentisch sprechen und dann die richtigen anziehen. Aber bei dir habe ich so das Gefühl, ich habe jetzt erst eine neue Webseite wieder, wenn ich neu sagen darf, aber ich glaube, die hat mich so geflasht. Und violett ist aber dieses Spirituelle, was mich so tief berührt in diesem Frauenbusiness. Jetzt hast du dieses Violett und ich habe mir gedacht, was für ein Team, was für ein Vibe, was für Ideen sind da bei Ramona, dass sie wirklich von jedem Level, wie du wachst, ja, in den letzten Jahren, das so mitreißt. Das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, habe ich dir vorher noch nicht gesagt, dass so diese neue Webseite noch einmal so, okay, wow. Und deshalb herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. Die kurze Vorstellung, die ich gerne machen würde für dich, ist, dass du die absolute Strategin bist. Für mich aber auch, da bin ich so gespannt, was du heute erzählen wirst, wer da so wirklich noch dahinter steckt, weil du sprichst von Strategie, von Skalierung, von Umsatz machen, Umsetzung ganz, ganz sicher, dass du dich genial reindenken kannst. Da kann ich mich überall wieder sehen und fühlen, aber eben dieses Violett. Deine Persönlichkeit, dein Strahlen, deine Ausstrahlung, Costa Rica. Da ist irgendwie so, ja, das Thema Mindset oder was steckt da noch mehr dahinter? Und heute freue ich mich einfach so, da noch einmal so nachzufragen, was da so noch mehr dahinter steckt. Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast und She Aims Higher gegründet hast? War das das Erste oder wie hat es bei dir gestartet?
Also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Gleich vorwegzunehmen. Ich bin 30 Jahre alt, also letztes Jahr wurde ich 30,
Wow.
Dieses Jahr Mitte des Jahres werde ich 30. Und meine Reise zum Online-Business, die war eine sehr, sehr spannende. Und ich habe irgendwie schon immer so das Gefühl gehabt, ich mache mich irgendwann mal selbstständig. Also ich bin im Kern eine super schlechte Angestellte. Also wenn du meine Arbeitgeber fragst, sie werden sagen, hey, Ramona hat immer extrem gute Arbeit gemacht, weil ich das de facto getan habe, aber auf meine Kosten. Innerlich war wirklich so eine Leere irgendwie da, auch so dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, war für mich der absolute Horror und diese festen Strukturen oder auch dann in mittelständischen Unternehmen und auch Konzernen, so diese Ellenbogenmentalität. Es war einfach nicht meins. Es war absolut nicht meins. Und ich weiß, dass viele ja so mit diesem Ding rangehen von, ich weiß nicht, was ich machen soll, deswegen studiere ich mal BWL. Ich habe schon mit 18 Jahren gewusst, dass ich in die Richtung Marketing möchte, habe dementsprechend BWL mit Schwerpunkt auf Marketing studiert, habe dann auch einige Jobs durchlaufen, war bei einem Tierfuttermittelhersteller, ich war in einer High-Performance-Marketing-Agentur, ich war bei einem Kosmetikhersteller, bei einem Führungskräftetrainer, war teilweise Marketingleitung, also habe da einige Sachen gesehen. Und ich bin meinem letzten Job so unfassbar dankbar, weil er so schlimm war auf so vielen Ebenen, dass er mich fast gezwungen hat, diesen Start in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ich bin dann erstmal so ein bisschen Freelancer-mäßig unterwegs gewesen, weil das einfach für mich zu dem Zeitpunkt der leichteste Weg war. Da waren Kontakte da, das hat einfach schnell funktioniert. Ich habe dann aber gemerkt, okay, irgendwie ist das Gleiche in Grün. Also, es ist trotzdem im Prinzip genau so. Ich habe halt nicht mehr einen Arbeitgeber, ich habe halt mehrere Auftraggeber, aber im Kern arbeite ich ganz genauso und bin dann so ein bisschen in die Online-Business-Welt eingetaucht. Das war dann ungefähr Mitte 2019. Also es ist jetzt dann schon fast 5 Jahre her. Die Zeit, die rast
Ja.
so extrem verrückt. Und ich habe mich auch da natürlich so ein bisschen ausprobiert. Und ich denke, das weiß oder das kennt jede oder jeder, der jetzt hier zuhört, so dieses Positionierung finden. Was ist denn wirklich meine Nische? Was ist das, was ich grundsätzlich machen möchte? Zwar schon immer in dieser Online-Business-Marketing-Richtung. Das ist einfach meins. Das ist mein Steckenpferd. Da bin ich unfassbar stark drin. Und gleichzeitig aber trotzdem immer noch so ein, was ist jetzt wirklich genau das? Was ist das, wofür ich beziehungsweise meine Brand ganz konkret stehe? Und es waren dann so die ersten Jahre, war das so die ersten ein, zwei, würde ich sagen, einfach mal so ein bisschen ausprobieren, schauen, was mache ich denn, wie mache ich es denn. Es hat auch immer gut funktioniert. Und gleichzeitig hat es sich an manchen engen Stellen dann einfach ein bisschen eng angefühlt. Dann habe ich noch mal so ein bisschen feinjustiert. Und mit James Hire sind wir jetzt an dem Punkt, ein Unternehmen zu haben, beziehungsweise ein Unternehmen, das ich aufgebaut habe, das sich rundum gut anfühlt. Für uns ist das Thema Skalierung ein sehr, sehr großes. So hat es es ja auch schon so ein bisschen angekündigt. Strategie ist mein absolutes Steckenpferd. Da bin ich extrem stark drin. Und bei uns geht es bei Skalierung eben nicht darum zu sagen, wir steigern auf Biegen und Brechen unseren Umsatz. Unsere Clients machen extrem gute Umsätze, aber indem sie wirklich skalieren. Denn Skalierung in der Grunddefinition ist eine Vergrößerung ohne Qualitätsverlust. Und die meisten, die ihr Business wachsen lassen möchten, die steigern einfach nur ihren Umsatz, indem sie versuchen, mehr Reichweite zu generieren, mehr Kunden zu gewinnen, füllen ihre 1:1-Plätze, machen das ein oder andere Gruppenprogramm, haben dann aber an zwei essentiellen Stellen ganz, ganz viel Qualitätsverlust, und zwar in der eigenen Lebensqualität, weil dann der Kalender von oben bis unten voll ist, ein Hustle entsteht, die To-Do-Liste ellenlang ist und auf der anderen Seite ein Qualitätsverlust innerhalb der Angebote. Weil wenn ich auf dem Zahnfleisch daherkomme, dann kann ich auch Angebote einfach nicht mehr die Qualität liefern, die ich vielleicht liefern möchte. Und es ist für uns die ganz klare Unterscheidung zwischen reiner Umsatzsteigerung und gesundem Businesswachstum, wofür wir definitiv stehen. Und es war in den letzten Jahren, es war eine coole Reise, und ich weiß, dass die noch lange nicht vorbei ist. Und es war wirklich extrem spannend auch zu sehen, wie sich auch dieser ganze Markt entwickelt hat. Also ich würde sagen, so wie die Brand, wie mein Unternehmen jetzt aufgestellt ist, hat einfach auch sehr viel damit zu tun, wie der Markt sich die letzten Jahre verändert hat. Und wir arbeiten vor allem mit Frauen. Das ist auch so, weil du gemeint hast, wie kam es denn zu She Aims Higher? Also wenn ich davon spreche, She Aims Higher, bin das nicht ich, das ist nicht Ramona, die da irgendwie höher strebt, sondern es sind wirklich unsere Kundinnen. Ich würde sagen, 98% unserer Kunden sind wirklich weiblich, weil ich der Meinung bin, dass da noch so viel mehr drin ist, so viel Potenzial. So viele Frauen stellen ihr Licht unter den Scheffel. Es ist, wenn wir das global betrachten, Führungspositionen oder auch Geldverteilung, es ist ein Ungleichgewicht da, und das dürfen wir ändern.
Ja, genau. Also da sprichst du mir total aus der Seele und auch absolut meinen Hörerinnen. Deshalb ist auch der Podcast von mir Start Business Lives jetzt auf Soulpreneur Success Secrets, weil es darum geht, so eben diese Little Secrets herauszufinden, die halt gegenseitige Unterstützung sind, ja, die man sich gegenseitig so quasi teilt, dass es eben auch klar ist, dass Secrets keine Secrets sind, ja, dass man da einfach so diesen authentischen eigenen Weg auch finden darf. Und wie du sagst, dass diese Bühne da ist. Aber was mir so wichtig mit Soulpreneur ist, auch mein eigener Leidens- und Erfolgsweg in den letzten Jahren, weil es auch sehr steil gegangen ist am Anfang und schon dann so weiter, aber auf Kosten eben mit versucht dann zu skalieren und automatisieren und die Technik hat dann, die ich ja grundsätzlich liebe, aber in der Geschwindigkeit, wie ihr das machen wollt oder vielleicht auch mangels Support. So diese Seele, ja, dieses Soul und dieses, warum ich da eigentlich angetreten bin, eben, also für mich war das auch aus der Anwaltei so, ja, das macht man auch so und das gehört sich so, aber jetzt finde ich, ist einfach die Zeit oder ich kann es als Mentorin niemals so weitergeben, geht es den gleichen Weg und dann wäre es irgendwie kaputt dran oder genau, du hast auch einmal irgendwo geteilt, ich glaube in einer E-Mail mit Herzrasen, ich habe im Oktober, November Herzrasen gehabt und habe gewusst, okay, alles, was ich weitergegeben habe bisher, die letzten 3, 4 Jahre, war perfekt. Aber wenn das jetzt so ein Teil von der Arbeit auch ist, was ja nicht so ganz klar ist, woher es dann am Ende kommt, kann ich so nicht mehr weitermachen. Und auf einmal ist es so wichtig, Zeit und Energie und Gesundheit. Und ich bin ja 37, also ein paar Jährchen älter noch. Aber wichtig ist da so, dass die Gesundheit reingeht. Du hast ja jetzt ein Team und ich bin so immer so ganz fasziniert, so One-Woman-Show und wie kann man es da schaffen? Und da gibt es ja am Markt gerade, es ist ja wirklich viel, was gerade los ist und was passiert und wie sich es auseinandertrennt auch. Und da gibt es eben so dieses und weniger ist mehr und One-Woman geht auch, aber auch Teamaufbau und Skalierung. Und ich weiß, dass du jetzt, weil ich da so im Vertrauen auch bin, intuitiv richtig zu liegen, sicher den genialen Weg da durch hast, also nicht schreiendes Skalieren und höher, höher, weiter, schneller. Machst du das mit dem Team weiter? Würdest du das Team weiter ausbauen? Und sagst du, weil du sprichst von einer drei Termine zum Beispiel pro Woche, um da gleich so ein bisschen weiter auszuholen, ist das, sagst du, das nur mit dem Team möglich, gesund und fit und so wie du das auch angesprochen hast, also immer unter dem Aspekt auch mit Freude und Spaß? Oder sagst du die Dreitageswoche, also was ist da so ein bisschen dein Geheimnis, ist eben dann möglich, wenn du vernünftig ein Team aufbaust.
Genau, also erstmal muss ich kurz abholen, nicht die Dreitageswoche, sondern ich spreche viel darüber, dass ich nicht mehr als drei Termine pro Woche habe. Das kann auch sein, dass diese drei Termine an einem Tag sind beispielsweise, und es kann auch gut sein, dass ich 6 Tage pro Woche was fürs Business mache. Immer so ein bisschen verteilt, ist nicht von morgens bis abends Vollgas durch, aber Business ist auf jeden Fall Arbeit. Für mich ist es aber wichtig, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann. Also jetzt zum Beispiel, haben wir schon drüber gesprochen, in Costa Rica. Bei mir ist jetzt, wenn wir dieses Interview aufnehmen, gerade mittags, während in Deutschland schon Abend ist. Den Nachmittag werde ich in die Stadt fahren. Wir werden Kuchen essen gehen, ganz spontan, und danach noch ans Meer. Das heißt, dass ich da einfach diese Freiheiten habe zu sagen, ich kann dann das machen, was ich möchte, und dann eben auch auf mein Energiesystem ein bisschen mehr auch achten und nicht zu sagen, okay, aber ich habe heute Nachmittag eigentlich noch diesen Termin da irgendwo drin stehen. Dass da dann einfach so eine gesunde Balance da ist. Und es ist ganz spannend, weil ich unterteile Business gedanklich in verschiedene Phasen. Nicht vom Umsatz abhängig unbedingt, sondern eher von dem her, wie ist denn mein Business per se behind the scenes aufgestellt. Das heißt, viele starten los und laufen erstmal und probieren und hören dann hier dies und dort jenes. Und irgendwann hat man ein kleines Kuddelmuddel, das sich Business nennt, wo man dann die Daily Tasks hat und weiß, okay, eigentlich sollte ich noch dies machen und eigentlich sollte ich noch jenes machen. Und das ist dann für viele der Punkt, vor allem wenn der Umsatz schon in einer gewissen Art und Weise stimmt, dass sie anfangen, ein Team aufzubauen, dass sie sich an der einen oder anderen Stelle eine VA mitholen oder jemanden, der die Social Media Sachen macht, um da dann einfach sich selbst zu entlasten. Das führt dann häufig dazu, dass der Arbeitsaufwand noch größer wird, weil eine andere Person von außen, die muss sich ja erstmal in diesem Kuddelmuddel zurechtfinden, das man da produziert hat, und es braucht einfach eine gewisse Einarbeitungszeit. Das heißt, in dem Moment, wo es so viel ist, wo so viel auf dem Tisch liegt, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt brauche ich unbedingt jemanden, ist es eigentlich schon zu spät. Das heißt, wir können auch da natürlich noch mal Dinge tun, um das Ganze wieder aufzuräumen, aber das ist eigentlich dann schon der Zeitpunkt, wo es zu spät ist. Und das ist so diese ganz klassische Solopreneur-Phase, die sehe ich so als Phase 1. Nennen wir es jetzt einfach mal Phase 1. Dann Phase 2 wäre dann der Punkt, den die meisten überspringen, der aber unfassbar wichtig ist. Und das ist der Punkt, an dem ich mir meine Prozesse anschaue, an dem ich alles rausschmeiße, was überflüssig ist. Weil viele machen jeden Tag so viele Sachen, die eigentlich nicht relevant sind, die eigentlich auf den Ablagestapel könnten, weil sie es einfach gewohnt sind zu tun. Wir dürfen da wirklich ganz klar anschauen, was sind die Prioritäten, was sind wirklich die Needle-Moving-Actions, was ist das, was jetzt wirklich relevant ist, um dann eben das Ergebnis zu erreichen, das ich haben möchte. Und da die Prozesse nämlich entsprechend zu entschlacken. Und ich weiß, wenn ich von Prozessen spreche, dann geht bei den meisten direkt irgendwas auf mit Technik und Tools. Ja, nee, es ist ja allein schon die Reihenfolge, was du durchläufst, bevor dein Instagram-Beitrag online geht. Auch das ist schon ein Prozess, und das machen viele viel zu kompliziert. Und wir dürfen wirklich schauen, was ist denn der Fluff, den wir cutten dürfen, der eigentlich nur Zeit frisst, aber nicht wirklich im Aufwand-Nutzen-Verhältnis steht. Und dann können wir Stück für Stück mit dem Teamaufbau starten. Es ist sehr spannend, wenn man James Hire auch von außen betrachtet. Du hattest jetzt zum Beispiel auch von der Website gesprochen oder auch unseren Podcast hört, auf Instagram schaut, von außen, es ist eine große Brand. Auch mit die Umsätze, die wir fahren, sind groß. Die Anzahl Kunden, die wir halten, sind groß. Die Qualität in unserem Support ist ohnegleichen. Also es ist auch, was wir immer so als Rückmeldung bekommen, es ist so krass, dass innerhalb von 2 Stunden, wenn irgendjemand eine Frage zu einem Kurs hat, weil technisch was nicht funktioniert, hat man eine Antwort. Und das ist nicht das Resultat, dass wir hier irgendwie mit 8, 9, 10 Frau und Mann unterwegs sind, sondern im Kern ist James Hire ein sehr kleines und feines Team. Die einzige Person, die wirklich Vollzeit involviert ist, bin ich. Wir haben dann noch jemanden, der unsere Ad-Kampagne macht, wie liebe Janine, die da unterwegs ist und da zum Beispiel die Creatives macht, die Sachen optimiert, die Kampagnen verwaltet. Und dann haben wir noch ein weiteres Teammitglied seit jetzt, ja, ich würde sagen, einem Dreivierteljahr, einem Jahr, und zwar mein Mann. Dadurch, dass wir dann nach Costa Rica ausgewandert sind, hat der dann gekündigt gehabt. Und dann waren wir so vor dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jemanden, ich brauche an irgendeiner Stelle Unterstützung. Und dann haben wir halt ihn eingearbeitet. Und er übernimmt dann so Sachen wie, E-Mail rausschicken, die ich schon geschrieben habe, oder Videoschnitt ist eher sehr stark inzwischen, oder auch die Automationen bauen, aber auch das nicht Vollzeit, sondern eher so ein bisschen projektbasiert. Wir haben dann noch eine Designerin, die auch projektbasiert so ein bisschen was mitmacht, aber das ist mal eine Grafik machen oder so, wenn es hochkommt. Und das eher auch im Branding-Bereich, also das Gesamtbranding oder auch einzelne Offer-Brandings. Und das war's. Und ich habe sehr, sehr lange, beziehungsweise auch wenn wir so diesen Teamprozess uns anschauen, ich bin auch sehr schnell in den Teamaufbau gegangen. Also sehr schnell im Sinne von, ich glaube, nach 2 Jahren. Und habe mir dann auch relativ schnell ein großes Team aufgebaut. Ich glaube, zu Spitzenzeiten waren wir 8 Team-Members. Und es war zu schnell. Es war definitiv zu schnell, weil ich auch gedacht habe, okay, ich muss jetzt ein Team aufbauen. Ich habe ja eine große Vision, ich möchte es größer machen. Das hat dann dazu geführt, dass ich einfach die monatlichen Kosten extrem nach oben getrieben habe. Das, was ich mir rausgezogen habe, extrem geschrumpft ist. Und ich einfach mir immer erzähle, okay, ich muss reinvestieren, ich muss reinvestieren. Es war aber einfach der falsche Zeitpunkt zum Teamaufbau. Es hat dann dazu geführt, dass ich das Ganze sogar nochmal komplett reduziert habe. Und es war dann wirklich, es gab Zeiten, da habe ich auch 30, 40, 50.000 Euro Umsatz im Monat gemacht, da habe ich das Ding alleine gewuppt. Und das ist möglich, wenn wir eben mit Automationen und Technik und den Prozessen das Ganze entsprechend aufstellen. Das heißt, ich würde gar nicht sagen, dass es so ein großes Ding ist von, brauche ich Team? Es ist eher die Frage, will ich Team? Weil es im Kern kommt es immer aufs Businessmodell drauf an. Natürlich in den Momenten, wo ich sage, ich möchte auch one-on-one mit Clients arbeiten, habe ich da natürlich einen gewissen Zeitaufwand. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte ausschließlich selbst da die Kurse verkaufen, ist das als One-Woman-Show easy machbar. Also auch mit wirklich hohen Umsätzen, mit wirklich vielen Kunden, weil es dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur noch die Backend-Arbeit ist, weil ich ja keine Zeit mehr in dem Sinn investieren muss. Wenn jemand bucht, wird das Ganze automatisiert ausgeliefert. Ich muss davor natürlich ein bisschen die Strukturen bauen, aber dann ist das Ganze leicht machbar. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Businessmodell, wo ich auch in gewisser Art und Weise eingebunden bin, dadurch, dass ich explizit mit Kunden arbeite, da von meiner Zeit dann dementsprechend schon mal was weggeht und dann habe ich noch diese Baustelle und diese Baustelle und diese Baustelle, da muss ich mir überlegen, ob ich es alleine wuppen kann und auch möchte, ob es an verschiedenen Stellen auch Tools gibt, die mir die Arbeit abnehmen. Und das ist das, was ich abschließend so auf jeden Fall mit reingeben möchte, ist A, zu wissen, wie möchte ich es haben. B, das Businessmodell entsprechend aufzusetzen und dann, bevor in irgendeiner Art und Weise nur ein Teammitglied gedacht wird, erstmal alles aufzuräumen und zu schauen, was sind wirklich die Sachen, die gemacht werden müssen.
Ja, wundervoll. Vielen Dank. Also ich glaube, das hilft jeder Hörerin, weil egal an welchem Punkt du stehst, ist es so unfassbar wertvoll, diese strategischen Schritte zu machen. Ja, es braucht dann einfach großes Mindset, große Träume, viel Umsetzen. Da stehe ich selber ja so sehr dahinter. Aber das bringt halt dann nichts, wenn die Strategie eigentlich, die dann wieder davor geschoben gehört oder zwischenrein, nicht stimmig ist. Und da sind die drei Punkte unfassbar essentiell. Da kommt mir nur am allergrößten mein Schmerzpunkt und auch der Schmerzpunkt von meinen Kundinnen. Lustigerweise, man zieht es dann ja wirklich so an und ich höre dann nur mal das Thema, dass ich Marketing so geliebt habe, meinen Instagram-Kanal geliebt habe. Zuerst Facebook, Facebook-Gruppe, dann Instagram. Podcast durchgehend cool, macht immer Spaß, hat auch ganz einen anderen Vibe und ist Long-Content und nicht vergleichbar. Aber bei Instagram, das war so eine Riesenfreude, 21, 22. Und es hat 23 ein bisschen abgenommen mit Skalieren, Automatisieren, so irgendwie Fokus verlegt, dass dann irgendwie gefühlt lustigerweise nicht weniger Zeit. Also ich habe natürlich nicht Instagram eben dort nicht so viel automatisieren probiert, sondern eben eher die Kurse und die Programme und dieses Core, bevor es eben ausgeliefert wird. Und leider ist mir das jetzt auch passiert, eh in so einem eigenen Peak im letzten Jahr und eben den Kundinnen auch, dass sie gesagt haben, es macht alles mega Freude, nur der Instagram-Kanal, genau, wahrscheinlich eh wegen Algorithmus, Reels werden immer so gefühlt ausgespielt. Man weiß aber natürlich, dass das nicht wichtig ist, auch die Followerzahlen und die Likes. Aber da ist was verloren gegangen. Und dein Instagram-Kanal ist ja unglaublich grandios und der ist fantastisch und ich liebe ihn. Und also auch so, das ist nicht was ich täglich so immer, was man sich so reinzieht, sondern eben nicht einmal absichtlich schauend, weil man ja dann auch manchmal eben explizit in andere Branchen reinschaut oder wir bauen gerade einen Van aus, jetzt ist halt ganz viel von dem. Und dann kommt die Ramona und dann so, oh, danke, schöne Farben, sie spricht mir ins Herz, genau das brauche ich gerade, das motiviert und gibt aber auch so den nächsten Move weiter. Bei mir sind es 2/3 geworden, hat dann keine Freude mehr deshalb gemacht, weil einfach, also so in den ersten 2 Jahren ist einfach verdammt viel rauskommen, auch zurückgekommen, also vom Umsatz, von Kunden, Feedback, Freude, Spaß und Leichtigkeit. Und es ist dann schwerer geworden, dadurch weniger, dann weniger Ausspielung gefühlt, dann weniger Follower, wo ich noch gesagt habe, das ist egal, weil wenn die richtigen 4 reichen auch statt 40. Aber es hat so alles zusammengespitzt und dann haben wir gedacht, irgendwie jetzt zu Weihnachten, so ganz ehrlich, jetzt spreche ich irgendwie auch nochmal den gleichen Käse so, ja, das wiederholt sich so. Und ich kann gar nicht so authentisch sein. Wie machst du das mit dem Instagram-Kanal? Ist es dein einziger? Liegt es am Fokus, an diesem einen Kanal, absoluter Fokus? Warum hast du Spaß dran? Warum schaut es so cool aus? Großes Interesse, wie es dir damit geht mit Social Media und diesem schnellen Content-Marketing nach draußen.
Sehr gerne. Also Instagram ist ein spannendes Topic und ich kenne es auch von meinen Kundinnen, dass sie auch sagen, okay, manchmal ist Instagram einfach das Allercoolste und dann sind wieder die Momente, wo sie denken, okay, warum eigentlich? Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir rein Social Media Kanäle betrachten, die ich aktiv bespiele, also es gibt auf den verschiedensten Plattformen gibt es Profile, aber es ist wirklich der einzige Kanal, den ich aktiv bespiele, weil Social Media für mich einfach so dieser Entry Point ist. Das heißt, es ist einfach so dieser erste Kontaktpunkt. Ich habe dann meine Wege durch meinen Podcast, durch die Webseite, wo die Podcast-Folgen dann als Blogartikel drin sind. Das heißt, sie haben auch gleich da einen extra Blog, den wir noch schreiben, sondern wir recyceln auch da vieles, was dann einfach vorher schon da ist, weil ich auch viel Behind the Scenes verkaufe. Das heißt, wir haben gar nicht so diesen Druck, dass wir nach außen hin oder von außen so viele neue Kunden stetig brauchen. Also natürlich ist es ein stetiger Strom da, aber wir brauchen nicht diese Massen, um auf unsere Umsätze zu kommen, sondern es passiert sehr, sehr viel behind the scenes. Also wir haben einige Clients, die bis zu 12-mal bereits bei uns gebucht haben, weil wir da im Backend einfach super smart aufgestellt sind. Und Instagram ist für mich einfach eine Spielwiese. Also ich sehe es wirklich unter diesem Spaßfaktor, was, glaube ich, auch dann wieder diese Leichtigkeit reinbringt. Natürlich kenne ich auch diesen Frust, wenn man mal irgendwie was gestaltet hat, sei es ein cooler Beitrag oder dann doch mal wieder auf die Reel-Schiene aufspringe, die ich in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich ein bisschen vernachlässigt habe. Aber wir sind gerade dran, wieder so ein bisschen mehr Videocontent zu machen, dass ich dann ein bisschen frustriert bin, wenn es halt nicht in dem Maße ausgespielt wird. Aber ich sehe Instagram wirklich auf der einen Seite als diesen Reichweitenkanal, ja. Und sehe es gleichzeitig eben aber auch als meinen großen Verkaufskanal. Also es ist wirklich so, ungefähr 50% unserer Sales kommen direkt über die Instagram Stories. Und alles andere passiert durch die Automationen, durch verschiedene Lead Magnets, durch Behind the Scenes Sales. Und da ist es so, dass ich mich da nicht auf die organische Reichweite verlasse. Das heißt, dass ich da, auch wenn jetzt mal ein Beitrag, wo ich weiß, der ist gut, der funktioniert gut, aber es ist dann, wir kennen es ja alle, diese 100 verschiedenen Faktoren, die falsche Uhrzeit, das falsche am Anfang oder dann, dass der Algorithmus dir irgendein, keine Ahnung, oder gestern ging ein Beitrag, ging dreimal hoch, weil wir ein neues Planungstool ausprobieren, da ständig ein Fehler angezeigt wurde, wir es nochmal angeschoben haben, dann war halt ein und derselbe Beitrag dreimal drin und dadurch, dass wir ihn dann zweimal wieder rausgelöscht haben, wurde der, der als erstes gepostet wurde, natürlich nicht mehr so gut gespielt. Ich gebe halt dann Werbebudget drauf. Also ich habe eine simple Instagram-Ad-Strategie, da habe ich auch einen kleinen Kurs dazu, mit dem man ein, oder mit der man einfach sehr, sehr easy die Beiträge dann pushen kann, wie man seine Zielgruppe einstellt, wie man den Post am besten auch aufbaut, damit er über Ads gut funktioniert. Und dadurch habe ich einfach einen stetigen Strom an Reichweite, auch wenn ich offline bin. Das heißt, ich kann zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage oder wenn ich im Urlaub bin oder sonst wie, lasse ich halt einfach Budget drauf laufen und dadurch passiert trotzdem was. Zusätzlich arbeiten wir gerade viel, zum Beispiel mit ManyChat, sind da am Ausprobieren, was wir da noch alles machen können. Also nicht nur dieses klassische Kommentier mit irgendwas und dann bekommst du direkt den Link, sondern wir sind gerade im Ausprobieren, was da noch alles möglich ist, was da noch alles
Cool.
drin ist. Und ich weiß, ich habe meine Leute in den Stories. Also auch wenn da mal irgendwie der Algorithmus oder sonst was, die Reichweite mal niedriger sein sollte, ich weiß, ich habe Leute, die aktiv reinschauen, weil für mich Instagram wirklich an der Stelle die aktive Community beherbergt sozusagen. Also für mich ist es gar nicht so ein, ich muss da jetzt schauen, dass da ständig irgendwas, weil ich weiß, wir haben so eine starke Brand, dass dadurch, dass wir was posten, die Leute aktiv danach suchen, selbst wenn es ihnen nicht angezeigt wird vom Algorithmus. Und es ist, wie gesagt, für mich einfach so diese Spielwiese, weil es ist der Kanal, in dem ich unfassbar stark bin. Es ist wirklich teilweise entstehen Sales Pages auf Basis dessen, was ich in Instagram Stories gepostet habe. Und deswegen ist für mich das wirklich der Einstiegspunkt. Ich habe einfach unfassbar viel Spaß daran, auch neue Dinge auszuprobieren, auch so ein bisschen zu spielen mit den verschiedenen Funktionen, mal die enge Freundeliste zu nutzen, dann mal an die ganze Liste das rauszuschicken, dann mit dem Broadcast-Channel vielleicht mal über kurz oder lang zu starten. Ich bin sehr, sehr stark darin, auch über Instagram Stories zu verkaufen. Und dadurch ist wirklich, es ist so spannend, weil ich habe ein krasses Detachment eigentlich von dem, wie dieser Kanal für mich arbeitet. Und genau deswegen arbeitet er, glaube ich, für mich so gut, weil ich kann mich auf die anderen Kanäle verlassen. Also selbst wenn Instagram jetzt mal komplett wegbrechen würde, bin gut aufgestellt, ich habe genügend Entry Points, es ist genügend da, die Leute werden durchgeleitet. Und dadurch ist es so ein starker Kanal, weil ich ihn eben nicht in dem Sinne brauche und dadurch nicht aus dem Druck heraus agiere.
So cool, dass du da so den Einblick reinlässt, weil das spricht so quasi aus meinem Herzen von früher und es hat mir jetzt wieder so ganz hoch erinnern lassen. Ich glaube, das ist einfach auch am Weg passiert. Es sind eh mehrere Entries da. Die E-Mail-Liste ist viel stärker geworden. Es gibt andere Sachen. Es gibt auch offline sogar Tätigkeiten, die dann zum Online führen. Vielleicht auch starke Communities oder dass man weiterempfohlen wird. Aber dieses haben wollen, ja, und dieses vielleicht sogar Mangeldenken, das man dann reinlegt. Und was mir noch aufgefallen ist, du jagst halt auch nicht diesem Shiny Object nach. Und da würde ich so gerne nachfragen, ist es doch etwas, das man jetzt auch so unternehmerisch, ist das so die Zauberformel, dass du wirklich sagst, Fokus auf diese Sache, auf diese eine und ich habe wirklich nicht diesen Shiny Object Drang. Und das ist ja jetzt negativ besetzt. Ich meine es auch positiv. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt nur das machen würde, dann würde wieder ein anderer quasi CEO zu mir sagen, wie konntest du nur, ja, nur auf das eine Pferd setzen? Weil ich habe ja auch den Podcast, die E-Mail-Liste. Und die Frage eben, ist YouTube jetzt auch das nächste? Oder sollte man wirklich, was man so oft eben hört, also wirklich so aus deinen Worten, wie sagst du das, wie empfiehlst du das aus dem Herzen raus? Diese eine Sache mal perfekt machen, bevor man wieder was Neues wie den YouTube-Kanal zum Beispiel startet.
Also wenn ich jetzt wirklich konkret auf diese Frage eingehe, mit diesem soll ich jetzt erstmal wirklich mich auf eins fokussieren und das wirklich perfektionieren, dann ja. Also es ist so, dass die meisten ihren Fokus viel zu sehr zerfleddern lassen. Dass sie sagen, okay, ich baue jetzt parallel eine E-Mail-Liste auf und dann mache ich YouTube und dann mache ich Instagram und dann baue ich mir noch TikTok auf, weil TikTok ist ja jetzt, das braucht unbedingt. Dann schießt da nochmal irgendwas anderes raus, dann bin ich noch bei Threads aktiv, weil das vielleicht gerade dann auch zusätzlich von Instagram und dadurch zerfleddert der Fokus komplett. Wenn ich jetzt alles, was du gesagt hast, mit einbinde, dann bin ich auch da vollkommen bei dir, dass es eben nicht darum geht, sich auf eine Sache zu fokussieren und alles auf ein Pferd zu setzen und sagen, okay, wenn das halt nicht funktioniert, habe ich mal Pech gehabt, sondern sich da wirklich breit aufzustellen. Und da gibt es eben so viel mehr Möglichkeiten als Social Media per se. Wir hatten schon über die Webseite gesprochen, wir hatten schon über Behind-the-Scenes-Sales gesprochen, E-Mail-Liste, ich habe super coole Lead-Magnets, wir arbeiten mit Ads. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt und es ist wirklich so, dass Instagram, ich sage mal, der einzige Kanal ist, den ich organisch sehr aktiv bespiele. Und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann parallel nochmal was anderes aufbaue, aber erst dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren könnte Instagram stark verlieren. Also ich beobachte den Markt sehr stark, ich kann Trends aber sehr, sehr, sehr gut erkennen und ich kann dadurch sehr gut einschätzen, wo lohnt es sich für mich denn da auch Zeit zu investieren, etwas draufzusetzen. Und viele reagieren. Viele reagieren dahingehend, dass wenn andere etwas ändern, dass sie merken so, ups, vielleicht hätte ich mal sollen. Ich bin halt die, die das schon geändert hat. Das heißt, ich habe das immer alles so gut mit im Blick und auch so Sachen wie ja, Ausblicke aufs neue Jahr oder Trends, die ich beobachte für das kommende Jahr oder Sachen, die ich einschätze, was dieses Jahr groß werden. In 90% der Fällen habe ich recht. Und es ist halt Part meines Jobs, den Markt mit zu beobachten. Und inzwischen haben wir halt auch eine Größe erreicht. Also wenn du jetzt unser Instagram-Profil siehst, wir haben jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 5.500 Follower, würdest du nicht sagen, okay, die haben jetzt die mega Reichweite und die bestimmen da den Markt, aber wir haben eine gewisse Marktdurchdringung. Das heißt, wir sind innerhalb unserer Zielgruppe, sind wir einfach sehr, sehr, sehr präsent und wir sind vor allem auch diejenigen, die sehr innovativ sind. Das heißt, wir haben unsere Brand auch wirklich sehr gezielt in Richtung Innovation gebrandet, ganz bewusst. Und es ist auch Teil unserer Angebote. Und ich habe zum Beispiel ein Angebot, das jetzt relativ neu ist, das in diesem Jahr sehr, sehr viel Raum einnehmen wird. Und zwar 2024, the Seven Figure Year. Und da werde ich Einblicke geben in die Strategien, die ich dieses Jahr mache, was ich mache, wie ich es was ich verändere, die Trends, die ich sehe. Und es ist sehr spannend, da einfach auch dadurch dann nochmal so ein Stück weit am Markt zu leaden und zu zeigen, hey, das sind die Themen, die relevant werden. Und es sind auch einige Themen dabei, bei denen ich weiß, weil ich darüber spreche, werden sie dieses Jahr in den Fokus rücken. Und das ist super cool.
Sehr, sehr schön. Ja, du bist absolut die Leaderin der neuen Zeit auch, ja, oder was war die Leaderin der Zeit jetzt, der ich da auch absolut mit offenen Ohren begegnen würde, was so angesagt ist oder was kommen wird. Wie gesagt, ich bin absoluter Fan von deinem Kanal. Das ist natürlich eine Frage, wenn du das Secret so teilen möchtest oder eines davon, weil das sind ja wahrscheinlich auch mehrere. Würdest du heute für uns so einen Ausblick in 2024 geben oder einen Teil davon, wo du sagst, da geht die Reise hin? Also es ist ja wirklich auch der große Wandel aus meiner Sicht, jetzt auch aus dem Spirituellen gesehen, dass man wirklich spürt, jetzt rüttelt's und schüttelt's und es darf dann auch einmal wieder ruhiger werden. Ich finde es total innovativ, das Jahr. Ich fühle mich so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Alter. Frauenpower, diese Leaderinnen, die aufstehen. Wie du gesagt hast, das ist so viel Platz, ja. Für Frauen. Es kann so viel mehr noch ins Licht. Ich bin von einer Messe oder einem Meeting zum nächsten so begeistert wie die Frauen, was sie drauf haben, was da alles entsteht. Die gehören ins Licht. Ja. Und ich glaube, das ist so meine Aufgabe, da die Wegbegleiterinnen für die Leaderinnen zu sein und auch vorzugehen. Aber ja, würdest du als Leaderin etwas mit uns teilen, wo du heuer siehst, wo der Trend hingeht? Das würde mich sehr interessieren.
Gerne sogar zwei Punkte, weil einen du schon so ein bisschen angesprochen hast und mir der andere noch ein bisschen wichtiger ist. Erstmal mit dem, den du schon so ein bisschen anklingen hast lassen, ist so dieses Ding von alles ist gleich. Man hat alles schon gesehen. Und ich glaube, in diesem Jahr ist Innovation wichtiger denn je. Und ich glaube, dass wir Ende des Jahres an einem Punkt sein werden, wo wir ganz neue Content-Formate nochmal haben. Wo es Dinge gibt, die wir uns jetzt gerade noch nicht vorstellen können und wo vor allem der Markt ein bisschen bunter sein wird im Sinne von Content-Arten, wie Content dargestellt wird. Weil eben, ich glaube, dass sich jetzt, also aktuell sind wir noch mittendrin, ich glaube, das wird sich so die nächsten Monate noch so ein bisschen zuspitzen, dass dann auch immer mehr darüber sprechen werden, dass überall der Content gleich ist und alle
Ja.
machen, bis wir dann diese Umschwungsphase haben. Und das ist sehr wichtig. Und vor allem, wenn wir jetzt eben auch in das Content-Thema rangehen, nicht mit einem, okay, wir scrollen mal durch, was funktioniert denn gerade an Hooks, sondern wirklich rangehen
Hat
mit dem,
schlecht.
was ich machen möchte. Was ist die Message, die ich nach draußen tragen möchte? Und wie kann ich sie nach draußen tragen, sodass sie für meine Audience Anklang findet? Also wir dürfen natürlich trotzdem diese Mechanismen im Hinterkopf behalten. Wir sollten trotzdem mit Hooks arbeiten. Wir sollten trotzdem diese ganzen Mechanismen nutzen, die Aufmerksamkeit erzeugen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch gerade, weil ich gestern ein Reel gedreht habe, ich habe hier noch Skippo-Karten rumliegen, weil es gerade ja so dieses Schminken in den Reels, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, ich habe halt am Anfang jetzt die Karten gemischt gehabt. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, so diese Mechanismen, die grundsätzlich gut funktionieren, aber dann halt wieder auf den eigenen Content und nicht ein und dasselbe irgendwie nachproduzieren, sondern die Mechanismen, die funktionieren, nutzen und daraus was Neues kreieren. Und ich glaube, dass Innovation in diesem Jahr wirklich mit einer der wichtigsten Faktoren sein wird. Und der zweite Punkt, das ist der, der mir noch ein bisschen wichtiger ist, hatte ich ja schon gesagt. Und zwar ist es das Thema Client Experiences. Zufällig auch genau das Thema des Reels, das ich mit den Skippo-Karten aufgenommen hatte. Denn in den letzten Jahren haben einige Leute echt schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie Online-Produkte gekauft haben. Und es haben sich viele die Finger verbrannt. Zum einen, weil teilweise horrende Preise wo draufgeschrieben wurden, wo dann nicht viel geliefert wurde. Also ich bin absoluter Freund von High Ticket. Also ich sage nicht,
Absolut, ja.
Ticket ist was Schlechtes und du kannst auch irgendwie 50.000 Euro für dein Angebot. Na, entsprechend der Wert auch
Was drin
dahin.
ist, ja.
Und da war aber einfach so eine Disbalance da, weil einfach nicht oder nicht geliefert wurde. Und da wird auch noch ein Beitrag kommen, schätze ich. Ich habe es irgendwo mal aufgeschrieben, weil dann viel dieses Thema Eigenverantwortung auch rausgetragen wurde. Ich sehe es anders. Kein guter Service zu bieten hat nichts damit zu tun, einen Kleinen in der Eigenverantwortung zu lassen. Das ist einfach scheiße. Und da wird auf jeden Fall die Reise hingehen. Also das ist auch das Thema, das ich vorhin schon so kurz angeteasert hatte, bei dem ich wirklich dahinter sein werde, dass es ein großes Thema sein wird, nämlich das, was passiert, nachdem man auf den Button geklickt hat. Und damit meine ich jetzt nicht so dieses, wie verkaufe ich das nächste, auch wichtig, unfassbar wichtig, Buyer's Journey, aber vor allem, das, was wirklich in der Auslieferung passiert. Wie wird das Ganze ausgeliefert? Wie ist dieses Produkt gestrickt? Wie sehr fühlt sich ein einzelner Kunde auch gesehen? Weil ich auch sehr viel im englischsprachigen Markt unterwegs bin. Also ich glaube, es ist jetzt schon wieder 1, 2 Jahre her, dass ich überhaupt ein deutschsprachiges Angebot irgendwo gebucht habe. Und auch am englischsprachigen Markt, da habe ich dann Sachen gebucht, irgendwie fünfstelliges Invest. Und habe mir gedacht, okay, wo ist das Geld jetzt gelandet? Ich hier überhaupt irgendwas dafür oder dass ich dann auch Videos aufmache von einer Aufzeichnung und ist die ersten 5 Minuten einfach schwarzer Bildschirm, wo nur der Name dran steht von der Person, die in dem Zoom aufgezeichnet hat. Ja, dann klappt das doch bitte vorne weg.
Ja.
Also es sind halt so Kleinigkeiten, die drin sind. Es dürfen aber auch größere Sachen noch bewegt werden. Denn wir haben zum Beispiel das verkaufspsychologische Konstrukt der Kaufreue. Kaufreue, die tritt innerhalb von Sekunden oder auch 1, 2 Minuten auf, nachdem ich gebucht habe. Wenn ich zum Beispiel, also nicht, wenn ich jetzt sage, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir irgendwie ein Eis, weil das ist etwas, das habe ich schon oft gemacht und das ist auch ein Preissegment, da bin ich es gewohnt, Geld auszugeben, aber vor allem, wenn ich mehr ausgebe und oder in einem Bereich, in dem ich sonst noch nicht investiert habe, weil zum Beispiel weiß, irgendwie Live-Coaching, da muss ich irgendwie ein bisschen mit hingucken, das wird vielleicht nicht so ganz angenehm, passiert nach dem Klick auf den Button dann schnell ein, oh Gott, hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Und das können wir zum Beispiel vorwegnehmen durch coole Client Experiences. Und das ist dann das, was dazu führt, dass die Kunden neben der guten Offer Suite, die zusammenpassen muss, und auch der Buyer's Journey, das heißt Behind the Scenes Sales, wie leite ich die Leute von einem Produkt ins nächste? Aber es ist einer der Main Factors, der dafür sorgt, dass die Kunden eben nicht nur einmal buchen, sondern öfter. Und da ist so viel möglich. Also es sind wirklich so Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel so als kleiner Tipp mal so am Rande. Man kann im Zoom-Warteraum kann Videos einfügen. Coole Sache. Lade ein Video hoch und bespaß die Leute, bevor du sie in den Raum reinlässt. Und so sind es wirklich Kleinigkeiten, die man auf diesem Weg, also man muss diesen Weg wirklich explizit nachzeichnen, was man da machen kann, sodass dann die Client Experience wirklich outstanding ist. Und das geht natürlich auch weiter innerhalb der Angebote. Das heißt, wie kann ich die Angebote stricken, sodass wirklich ein Lernerfolg da ist? Denn die meisten Online-Kurse sind deshalb nicht gut, weil die Leute sie nicht abschließen. Jetzt kann man natürlich auch da sagen, ja, wenn die das buchen und sie machen es nicht ja selber schuld, ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Aber man kann natürlich Mechanismen mit reinpacken, die dafür sorgen, dass die Leute es machen. Weil auch das natürlich mit einem Teil des Angebotes ist, dass man auch wirklich dahinter ist, dass ein Ergebnis erzielt wird. Und ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon wieder 3, 4 Jahre her, da hatte ich mal mit einem Online-Marketer zusammengearbeitet, wir haben einen Funnel aufgebaut und dann hatte er mir ganz stolz erzählt, er hat seinen Kurs irgendwie 1000 Mal verkauft, 100 Mal verkauft, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls mindestens 100 Mal. Und von diesen 100 Menschen, sagen wir jetzt mal, haben das Ding nur 2 Leute abgeschlossen. War ganz stolz drauf, dass er das verkauft hat und eigentlich nichts für liefern musste, sozusagen. Ja, sehe ich anders. Wenn ich 100 Leute habe, dann möchte ich das 5
Vier Minus.
abschließen.
Ja.
Aber das natürlich nicht nur für die Kunden eine coole Sache ist, sondern auch für meine Brand natürlich wieder einen anderen Effekt hat. Weil wenn ich was kaufe und ich mache es nie, buche ich dann nochmal was? Nee, warum denn?
Ja, da ist mir so eine Gemeinsamkeit aufgefallen. Es war schön, dass du das jetzt schon so ausgeführt hast, weil eine Frage war für mich, dass du nicht eine von denen am Markt bist, die ein Produkt hat. Also wenn du weißt, gar wenn da so Menschen einfallen, Online-Business-Mentorinnen, die dann jedes Jahr das gleiche Produkt am Markt bringen und immer wiederholen. Wenn ich das richtig jetzt so gesehen habe, gar ist es bei dir nicht. Und ich habe das auch nicht, also von B-Business zu Magic Sales Flow, dann Sales Flow, dann Magic Sales Mastery. Und es sind so Upsells und es passiert auch vor allem deshalb, weil diese Buyer's Journey so einen großen Fokus auch hat, die Wiederholungsrate enorm ist und ich da so mitgewachsen bin für die Clients. Also einfach so der Wunsch, der Gedanke und da auch die Experience natürlich. Also über das habe ich strategisch gar nicht so nachgedacht, aber gerade wenn jemand noch einmal bucht, dann versucht man, also dann kennt man ja diesen Traumavatar quasi schon perfekt und kann das so dieses Erlebnis noch viel toller machen, weil man natürlich auch gleich so verspürt, okay, das Ergebnis muss jetzt grandios sein oder rausstechend und dann vielleicht auch. Und am Ende muss es ein Wow sein und dann das nächste, was darauf folgt, wird schon am Weg irgendwie wieder produziert oder im Kopf kreiert. Hast du da so eine Vorgehensweise, warum die Angebote bei dir nicht, dass es ein Angebot ist und jedes Jahr das gleiche ist? Was ist da deine Strategie bei deinen Produkten?
Das, was ich mache, hat auf jeden Fall eine klare Intention dahinter. Und es ist auf jeden Fall ein Weg, es ist eine Vorgehensweise zu sagen, ich habe irgendwie meine ein, zwei, drei Flaggschiff-Angebote, ich launche die irgendwie ein, zwei, dreimal pro Jahr und wiederhole das dann Jahr für Jahr. Die meisten haben dann auch wirklich, sind dahinter, dass sie dann die Angebote auch immer wieder upgraden, dass sie es auch optimieren. Das ist aber so dieses typische Live-Launch-Ding. Ich habe keinen Bock, live zu.
Genau, okay, daran, gell.
Einfach der Hauptgrund dahinter, ich habe es einige Male gemacht. Und für mich hat Live-Launchen nichts mit Live-Verkaufen zu tun. Also ich verkaufe live,
Genau.
aber ich Live-Launches im Sinne von, da muss jetzt 2, 3 Wochen, muss jetzt Vollgas und dann muss da alles stimmen und dann mache ich Party und wenn die dann nicht kaufen, dann ist blöd, dann hat dieser Launch nicht funktioniert und ich verkaufe halt einfach kontinuierlich. Und das ist für mich der große Unterschied. Also ich habe in meiner Offer-Suite und in der Schemes Hire-Welt sprechen wir auch sehr, sehr häufig über die Offer-Cake. Weil es eben für mich darum geht, dass die Leute zu unterschiedlichsten Punkten reinkommen können. Und wenn ich Cake sage, könnt ihr euch so eine Hochzeitstorte mit mehreren Stufen vorstellen, weil da natürlich das eine in das andere führt. Und ich habe verschiedenste Angebote, die unterschiedlichste Aufgaben auch haben. Also ich habe selbst da die Kurse, die nicht immer kontinuierlich buchbar sind. Also ein Teil davon ist kontinuierlich buchbar, findest du auf der Webseite oder auch im Linktree bei Instagram. Ein Teil ist nicht kontinuierlich buchbar und ist vielleicht auch nie nach außen hin sichtbar. Dann habe ich zum Beispiel meine oder meinen All Access Pass mit meinem Inner Circle. Da bekommst du Zugang auf all diese Self-Study-Kurse, auch Sachen, die ich neu rausbringe und hast zusätzlich dann noch die Möglichkeit, mit Live-Anteilen im Hot Seat Mentoring Fragen zu stellen, beziehungsweise dass wir in dein Business reinschauen. Ich habe noch ein Mentoring-Programm Made for More, wo es wirklich explizit um die Skalierung geht, wo wir 6 Monate sehr intensiv an deinem Business arbeiten, das Ganze skalieren, deine Offer-Suite auch neu aufstellen. Und das sind alles Angebote, also Unlimited und Made for More sind beides Angebote, die ich in einer gewissen Präsenz da habe. Also über die spreche ich so roundabout einmal im Monat, mache dann auch die Tore wieder auf. Also das ist so das Einzige, was so ein bisschen wiederkehrend da ist. Das ist wirklich ein, was mache ich denn gerade? Wie mache ich es denn gerade? Ich Offer-Suite einfach sehr mit sehr großer Intention aufgesetzt und ich weiß, wenn ich neue Angebote mache, schon genau, wo ich sie rein platziere, weil dann eben viel nach außen hin, andersrum gesagt, nach außen hin wirkt es nicht chaotisch, weil in dem Moment, wo ich die absolute Klarheit habe, verwirrt es nach außen hin auch nicht. Aber du wirst nach außen hin, wenn du nur schaust, was ich zum Beispiel bei Instagram verkaufe, wirst du keinen roten Faden finden, weil ich genau weiß, was ich wo wann platziere, aber weil ich weiß, wie ich es dann im Backend verarbeite, was ich dann. Und ich habe zum Beispiel meine Angebote in 3 verschiedene Kategorien eingeteilt. Das sind auf der einen Seite die primären Angebote. Also das sind dann die, über die ich auch regelmäßig bei Instagram spreche, die auf der Webseite sind. Dann habe ich meine sekundären Angebote, über die spreche ich punktuell, wenn es mal reinpasst. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache irgendwie einen Themenmonat, jetzt geht es rein um Passive Sales, dann haue ich natürlich alle Angebote raus, die damit reinfallen. Die sind auch auf der Webseite. Und dann gibt es noch tertiäre Angebote, die siehst du nach außen hin nie. Die werden dir an entsprechenden Stellen behind the scenes mit angeboten, weil sie einfach perfekt dazu passen. Das heißt, meine Offer Cake ist einfach ein sehr, sehr großes Konstrukt und ich habe schon an der einen oder anderen Stelle, sie sagt wiederkehrend dahingehend, dass einfach zum Beispiel Made for More ein Programm ist, das ist kontinuierlich offen, sobald ich es dann wieder öffne Mitte April, gerade ist es nicht offen, aber da wird dann monatlich einfach die Möglichkeit geben, reinzukommen, genau das gleiche bei meinem All Access Pass oder auch zum Beispiel 2024, The Seven Figure Year, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, das ist auch kontinuierlich verfügbar und das sind zum Beispiel Sachen, die schon auch innerhalb von Automationen genutzt werden, aber in den Automationen nicht so sehr den Fokus haben, wie zum Beispiel die Self-Study-Kurse. Dafür haben sie auf Instagram einen größeren Fokus. Und dadurch, dass ich da so viel mit klarer Intention mache, genau weiß, welche Aufgaben, nee, welches Angebot hat welche Aufgabe, brauche ich diese Live-Launches nicht machen. Ich brauche auch keine Sales-Calls machen. Ich kann kontinuierlich verkaufen. Ich bekomme jeden Tag Sales-Notifications, weil ich in den, selbst wenn ich in den Instagram-Stories nur eine Sache irgendwie rein habe, über eine Sache erzähle, gibt es in meinem Backend 8, 9, 10 verschiedene Orte, an denen Angebote platziert sind, die den verschiedensten Leuten innerhalb eines Tages gezeigt werden. Und zwar genau dann, wenn sie für sie relevant sind. Und das ist das Coole. Und dadurch mache ich mich eben völlig los von diesen klassischen Live-Launches, wo ich wirklich, ja, wo ich wirklich darauf angewiesen bin, dass das Ganze funktioniert. Und ich glaube, da können wir noch mal ganz cool die Klammer schließen, auch zu Instagram, warum da mein Detachment so ein bisschen da ist. Wenn ich jetzt irgendwie da was verkaufe und ich hau was raus und dann ist am Tag die Reichweite schlecht, egal, ich habe ja noch andere Platzierungen und ich weiß, ich verkaufe auch nächste Woche wieder was. Ich habe jetzt nicht diese 2 Wochen, wo ich wirklich darauf angewiesen bin, dass das Ganze funktioniert und wo ich dann Nerven Zusammenbruch bekommen, wenn genau an dem Tag zum Beispiel Active Campaign streikt, ja, dann schicke ich es halt am nächsten Tag raus und verkaufe mich halt was anderes.
Ich sehe gerade so eine Schokoladenfabrik, die sie vor mir auftut. Also ich sage immer Angebotswerkstatt zu meinen Kundinnen, wenn wir daran arbeiten. Und bei mir ist es die Angebotswerkstatt, bei dir ist es eine ganze Schokoladenfabrik, wo alles so perfekt oder ein Schweizer Uhrenwerk, wirklich schön dir zuzuhören. Und genau das spüre ich, sehe ich, also durch mein juristisches, kleines strategisches Hirn, habe ich genau das auch so alles wahrgenommen. Und gesehen, wo man auch das Gefühl der Leichtigkeit nämlich bei dir bekommt. Also, dass da eben nicht 20 Leute hinten jetzt sitzen und alles quasi dort und dort eingestellt werden muss, sondern so ein gewisser Flow, ja, das ist das Schöne. Und das wäre, glaube ich, meine Abschlussfrage an dich. Mindset. Was für eine Rolle spielt für dich Mindset-Arbeit, weil du im Strategischen bist? Dann habe ich gleich so diesen Counter, also strategisch ist bei mir halt so quasi die letzten vor 5 Jahren, 15 Jahre meines Lebens gefühlt, aber intuitiv diese Stimme, da war immer irgendwas, was mich dann so eher auf Partys oder bei Freunden oder manchmal eben in der Arbeit so weitergebracht hat, aber ich habe es nicht so genau gewusst. Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit, seit 5 Jahren so Daily Work, also ohne dem stehe ich nicht auf oder wenn ich es mache, dann spüre ich es recht schnell, ein paar Tage später, wenn ich es auslasse. Hat natürlich jetzt so das ganze Business-Selbstständigkeitsleben einfach absolut revolutioniert, weil es jetzt innerhalb von Tagen gefühlt damals möglich war. Okay, mach das. Also gemacht ist besser als perfekt gemacht und diese ganzen Glaubenssätze und wie das so alles startet. Also eigentlich eine wunderschöne Zeit, wenn man so da reinrutscht. Was für eine Rolle spielt für dich Mindset-Arbeit? Mit diesem starken Fokus eben der Strategie, weil ich spüre da so viel weibliche Energie und Power und Liebe und auch Spiritualität, aber ich habe es jetzt so im Podcast-Interview noch nicht rausgehört. Vielleicht magst du da noch etwas teilen mit uns, wie du mit dem umgehst oder was das für Rolle spielt, wenn du möchtest.
Sehr gerne. Also diejenigen, die jetzt Podcast zu hören und nicht das Video sehen, ich habe die ganze Zeit schon so gedacht,
Ja, genau.
tatsächlich eine sehr große Rolle. Du wirst in eine Schublade gesteckt. Menschen stecken sich selbst und auch andere in Schubladen. Habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir halt meine Schublade aus. Ich
Genau.
möchte gerne die Schublade. Das ist das, was ich nach außen hin verkörpere. Das ist das, wofür She Aims Higher steht. In unseren Angeboten haben wir eine schöne Balance zwischen Strategie und Mindset. Mindset ist nämlich mindestens genauso wichtig. Ich weiß, es gibt auch so diesen Spruch, irgendwie 95% Mindset, 5% Strategie. Absolut nicht mit. Es darf sich die Balance halten und gleichzeitig ist Mindset an vielen Punkten einfach das, was dann dazu führt, dass wir entweder die Umsetzung vermeiden oder dass wir tatsächlich in die Umsetzung kommen, uns auch zutrauen, diesen innovativen Part einzunehmen oder auch mit diesem Standing, das ich jetzt zum Beispiel hier inzwischen in diesem Podcast auch habe, rausgehen zu können, zu wissen, was man kann. Das war vor 5 Jahren bei mir definitiv nicht so. Also da ist auch sehr viel Mindset-Arbeit mit dabei. Und ich habe zum Beispiel auch eine Ausbildung in Human Design, ich habe eine Ausbildung in Theta Healing und in Delta Cure. Das heißt, ich bin da definitiv auch mit tief drin. Auch Meditation ist für mich ein Daily Task. Oder wenn ich mal nicht meditiere, dann mache ich sehr gerne Breathwork. Also auch das sind Dinge, die ich einfach super gerne nutze. Und für mich ist zum Beispiel auch Unternehmertum somit die größte Persönlichkeitsentwicklungsreise, die du machen kannst. Und
Genau.
wenn du dir sagst, ich konzentriere mich rein auf Strategie, ich mache gar nichts anderes und du es hinbekommst, dann hast du von Haus auf einfach schon ein sehr starkes
Genau.
Unternehmen. Es kann aber genauso sein, dass da einfach noch so Feinjustiererei stattfinden darf. Und auch wenn wir uns jetzt die Strategie anschauen, wir haben die coole Offer Suite, wir haben das Businessmodell, das funktioniert. Wir wissen genau, wen wir erreichen können. Wir wissen genau, wie wir die Leute erreichen können. Wir haben das Backend. Müssen wir uns trotzdem noch hinstellen und uns auf diesen Markt werfen? Weil das ist ja das Spannende. Es macht einen Unterschied. Also vor allem, weil ich ja auch aus dieser Marketingrichtung komme, kann ich es wirklich aus Erfahrung sagen. Das war für mich ein krasser Unterschied, ob ich jetzt sage, ich verkaufe jetzt irgendwie diese Kosmetika oder ich verkaufe meine Angebote. Ich werfe mich als Personal Brand auf diesen Markt. Und da braucht es einfach ein gewisses Mindset dafür. Dafür braucht es Mut. Dafür braucht es Eierstöcke. Wir dürfen einfach, ja, da dürfen wir uns selber auch halten können. Es hat auch ganz viel mit Identity Work zu tun. Mit diesem, wer bin ich denn? Wie sehe ich mich selber? Was erzähle ich mir selber den ganzen Tag? Wie schaffe ich es denn wirklich, die Dinge umzusetzen, die ich umsetzen möchte? Wie erkenne ich oder wie stark erkenne ich, wenn Selbstsabotagemuster ablaufen? Und wie gut schaffe ich es, dann mich auch bewusst anders zu entscheiden. Also Mindset hat definitiv einen großen, großen Part für mich selber innerhalb meines Businesses und gleichzeitig eben auch in der Arbeit mit meinen Kunden, also vor allem meine One-on-One-Clients, die wissen da, wovon ich spreche, weil ich erkenne sehr, sehr schnell, wenn sich jemand zum Beispiel selbst verarscht und dann wir uns wieder um das gleiche Thema drehen. Und das ist wirklich, also es darf Strategie und Mindset darf sich die Balance halten und es ist trotzdem gleichzeitig so wichtig. Und ich glaube, deswegen ist diese Frage noch wertvoller als dieser Part von, okay, Mindset ist wichtig, weil angefangen habe oder gestartet bin mit, du wirst sowieso in eine Schublade gesteckt. Und das ist so gut, auch im Hinterkopf. Du entscheidest dich für eine Position am Markt. Also ich spreche ungern von der Positionierung, weil dann alle sehr schnell denken, diesem, ich unterstütze Frauen dabei, XY, diesem Satz, und ich spreche immer davon, Position zu beziehen, dass du weißt, wer du stehst, was deine Meinung ist. Und die dann entsprechend nach außen hin zu gestalten, zu framen, alles darauf basierend zu machen und innerhalb deiner Angebote dann das reinzupacken, was deine Kunden wirklich brauchen. Und es kann sein, dass da dann nochmal andere Facetten mit einfließen, so wie bei mir das Mindset. Kann sein, dass es bei dir nochmal was anderes ist. Aber dass man auch da ganz, ganz klar unterscheidet zwischen dem, wie positioniere ich meine Brand denn am Markt und was muss ich in meine Angebote packen, sodass sie ein Perfect Fit für meine Clients sind.
Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Ramona. So ein schöner Abschluss, weil es einfach auch da wieder diese Leichtigkeit gezeigt hat, dass du, also Fokus ist so das Wort, glaube ich, das ich heute am meisten mitnehme und gespürt habe. Du weißt, was du tust. Du haltest Fokus auf Sachen. Damit zieht das andere so richtig in den Flow mit, ja, oder strömt mit, oder mein Unternehmen heißt ja Business Flow. Das heißt, so quasi mit dem Know-how strategisch in den Flow kommen. Und ich habe so angefangen, ich glaube, der Start war einfach wirklich 95% Mindset und 5% Strategie, weil diese eine Strategie einmal durchgedacht war, die aber nichts bringt, wenn da nicht der Mut und die Sichtbarkeit und das Rausgehen ist. Und da sich ständig zuzuballern mit Mindset und die volle Ladung, was alles möglich ist und groß zu träumen, hat einfach innerhalb von Wochen Sachen möglich gemacht, die strategisch ja vorher ein Jahrzehnt quasi durchgespielt habe und immer auf so ähnlich, ich meine, es ist auch viel passiert im Konzern und in der Anwaltei und mit 21 und 24 das Doktorat und große Positionen. Aber wie du auch gesagt hast, da ist dann halt so eine Lehre dabei und nicht ganz das Richtige. Und das würde ich halt so sehr unterschreiben. Diese Fülle, Sinnerfüllung, dem Seelensinn dazu folgen, das passiert halt auch dann in der Mindset-Arbeit und das Strategische alleine würde so ein bisschen nackig dastehen. Und dann sehen wir so den wichtigen Punkt der Umsetzung, weil nur die Strategie zu haben, aber ich glaube, das kann man bei der Strategie auch reinpacken und bei Mindset auch reinpacken, weil auch dort muss man was tun, ja, und nicht nur lesen quasi oder, ja genau, lesen, lesen, lesen und dann aber nicht in die Umsetzung gehen. Es war großartig. Ich möchte gar nicht aufhören, heute mit dir zu sprechen. Noch so, so viele Fragen. Vielleicht darf ich dich ja wieder in meinen Podcast einladen oder wir sehen uns an einer anderen Stelle am YouTube-Kanal oder wie auch immer. Vielen Dank heute für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Danke von ganzem Herzen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag heute und bis ganz, ganz bald, Ramona.
Vielen Dank und auch danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.